Ja, hallo, ich möchte euch jetzt erstmal alle recht herzlich begrüßen zur Veranstaltung der AG Antifa im Stura der Universität Halle. Ich freue mich, dass so großes Interesse am Thema des heutigen Abends besteht. Und ich möchte auch Gerhard Scheidt recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass du mal wieder in Halle bist. Ganz am Anfang werde ich vielleicht kurz etwas zum Hintergrund der Veranstaltung erzählen, beziehungsweise etwas dazu, was uns bewogen hat, die Veranstaltung hier durchzuführen. Spätestens seit der Terrorintifada ist das Selbstmordattentat, ist das Suicide Bombing zur zentralen Ausdrucksform des Kampfes gegen Israel, des Kampfes gegen den Westen, beziehungsweise des Kampfes dagegen geworden, was im Warnsystem oder in den Wahnvorstellungen des Antisemiten als jüdisch gilt. Seit der Intifada, beziehungsweise die Intifada, eigentlich sogar schon die iranische Revolution, haben das Projekt 1917, das den Roten Oktober im Grunde genommen als zentrale Bezugsgröße der Verdammten der Erde, von denen Franz Fanon noch spricht, abgelöst. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, begeistert sich die europäische Linke, begeistert sich die europäische Öffentlichkeit für Selbstmordattentate, beziehungsweise bringt denjenigen, die sich selbst in die Luft springen, bringt den Suicide-Bombers auch noch Verständnis entgegen. Einige ganz konkrete Beispiele hier aus Halle. Vor 3 Wochen fand hier an der Universität ein Vortrag statt mit dem Botschafter Syriens unter dem perfiden Titel Chancen eines Friedens im Nahen Osten. Syrien unterstützt bekanntlich nicht nur die Hisbollah, sondern unterstützt gleichzeitig auch die Nachkommen von Selbstmordattentätern. Sie honoriert das Ganze also. Der gleiche Mann ist nur wenige Wochen davor von der Stadt Halle zum Botschafter des Monats ernannt worden. Und an der Universität Halle fand am Ende des letzten Semesters ein Seminar statt mit dem Titel Politik und Religion. Und in der Veranstaltung, in der es um Selbstmordattentate gehen sollte, waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung mit der Dozentin darin einig, dass Selbstmordattentate eine Form politischer Partizipation seien. Vor diesem Hintergrund haben wir Gerhard Scheidt eingeladen, um über das Suicide-Bombing, um über die Logik des Selbstmordattentats zu sprechen und uns dabei möglicherweise gleich ein paar Erkenntnisse näher zu bringen, was sich hinter der Begeisterung oder dem Verständnis für die Selbstmordattentäter verbirgt. Ich werde Gerhard Scheidt noch ganz kurz vorstellen, für die von euch, die ihn nicht kennen. Gerhard Scheidt kommt aus Wien und betreibt dort neben den Dingen, die man so gezwungen ist zu tun für seine physische Reproduktion, Aufklärung und Kritik. Er ist im Diskussionskreis von Café Kritik assoziiert, ist Mitherausgeber der gesammelten Schriften Jean-Anne Ries, schreibt regelmäßig für Konkret, Bahamas und Jungle World. Und seine letzten Bücher sind Die Meister der Krise über den Zusammenhang von Vernichtung und Volkswohlstand und Suicide Attack zur Kritik der politischen Gewalt, auf dem auch der heutige Vortrag basieren wird. Demnächst erscheint von ihm im Saira Verlag das Buch Jargon der Demokratie über den neuen Behemoth. Alle 3 Bücher sind nachdrücklich zum Kauf empfohlen und nicht nur zum Kauf, sondern natürlich auch zum Lesen. Ja, nach dieser kurzen Einführung, nach diesem kurzen Werbeblock, möchte ich dann an Gerhard übergeben.
Ja, danke. Hier soll also der Auffassung widersprochen werden, dass beim Selbstmordattentat handle es sich um eine Verzweiflungstat. Das heißt, es handle sich um ein Mittel, das durchaus getrennt betrachtet werden könnte von dem Zweck, ein Mittel der Verzweifelten in einem Kampf, der durchaus legitime politische Zwecke verfolgen könne. Dagegen wird hier das Selbstmordattentat als ein Mittel angesehen, das den Zweck vollständig in sich enthält. Vernichtung um der Vernichtung willen. Das Mittel ist schon der Zweck, sich selbst zu opfern, das eigene Leben hinzugeben, um möglichst viele Menschen zu vernichten. Das Selbstmordattentat, Suicide Attack, beinhaltet eine Logik des Wahns, die sich in verschiedensten Bereichen des Politischen niederschlägt. Man darf also das Selbstmordattentat in Wahrheit nicht auf das Selbstmordattentat reduzieren. Deshalb spreche ich von Logik. Man muss sich nur ansehen, welche Taktik die Hisbollah oder die Hamas verfolgt, wenn sie Raketen in Wohngebieten aufstellen, wenn sie ihre Raketen abfeuern in unmittelbarer Nachbarschaft von Schulen und Spitälern. Ja, da wird dann immer von menschlichen Schutzschildern gesprochen. Die Bevölkerung werde zu menschlichen Schutzschildern gemacht, eine merkwürdige Ausdrucksweise. In Wahrheit geht es darum, Märtyrer zu machen. Nicht? Inwieweit die Bevölkerung dann selbst bereit ist, Märtyrer zu werden, das ist natürlich dann im Einzelnen die Frage. Aber es, auch hier ist diese Logik des Suicide Attack in Wahrheit festzuhalten. Oder man muss sich nur die Politik des Iran ansehen, die ja letztlich auch darauf beruht, einen ganzen Staat zu einem Selbstmordattentäter zu machen. Wenn dieser Staat die Atombombe bekommt, dann wird hier keine Abschreckung mehr funktionieren, weil ja doch Abschreckung darauf beruht, auf einer gewissen Rationalität, dass man die eigene Bevölkerung nicht opfert. Wenn aber jetzt die ganze Politik des Iran darauf hinausläuft, auch die eigene Bevölkerung zu Märtyrern zu machen, dann funktionieren natürlich solche Mechanismen, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen, nicht mehr, Mechanismen der Abschreckung, das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Das heißt, das ist der Grund, warum man das Selbstmordattentat in seiner Logik betrachten muss. Und dann entdeckt man darin einen neuen Begriff des Politischen, neu im Vergleich zur Phase des Kalten Kriegs, einen neuen Begriff des Politischen im alten Sinne Karl Schmitts, des Staatsrechtslehrers des Dritten Reichs. Politik definiert als Bereitschaft zum Nichts oder wie Karl Löwit das 1934 gegen den Nazi-Staatstheoretiker Schmitt gerichtet formuliert hat, Bereitschaft zum Tod und zum Töten als oberste Instanz, Opfer des Lebens an einen Staat, dessen eigene Voraussetzung schon das entscheidend Politische ist. Politik also nicht als Modus, das Zusammenleben der Menschen rational zu organisieren, auf welcher ökonomischen Grundlage auch immer, sondern Politik als die Behauptung, dass eben gerade das nicht möglich sei oder nur so weit, als die Menschen bereit seien, sich zu opfern. Tatsächlich soll hier der Zusammenhang zwischen der Politik im Dritten Reich und der politischen Theologie der Gottesstaaten und Gottesbanden von heute hergestellt werden, zwischen dem, was man fälschlicherweise einfach Terrorismus nennt, und dem NS-Vernichtungswahn. Es geht um dieses Gemeinsame in der Logik der Vernichtung, und wenn man versuchen möchte, das in einem Satz zusammenzufassen, so würde ich sagen, aus der Bereitschaft, sich selbst zu opfern, sein Leben hinzugeben, die letzte Bestätigung gewinnen, den eigenen pathischen Projektionen vollständig zu willfahren und den lange geplanten Massenmord in die Tat umzusetzen. Pathische Projektionen, das ist ein Begriff von Adorno und Horkheimer, ich komme darauf noch zurück, einstweilen mag die Übersetzung mit Feindbild genügen. Nun hat man zwar hier ein Gemeinsames in der Logik, in dieser Logik der Vernichtung, aber ganz verschiedene ökonomische und soziale Voraussetzungen, wie ja offenkundig ist. Und auch das Potenzial der Vernichtung, mit dem man es heute zu tun hat, ist ja in seiner Größe und Struktur keineswegs vergleichbar, gleichzusetzen mit der Vernichtungsmaschinerie des Nationalsozialismus. Und um die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen der politischen Gewalt des Nationalsozialismus und des Islamismus zu begreifen, muss man sich hier die Bandenherrschaft näher ansehen, die Bandenherrschaft, die sich hier jeweils etabliert hat und die das Selbstmordattentat ja hervorgebracht hat. Es handelt sich eben Deshalb ist der Begriff der Bande ja durchaus missverständlich. Es handelt sich ja hier nicht um kriminelle Banden, sondern um politische Banden, Banden mit einer ganz bestimmten politischen Identität, einer Identität, die sich im Selbstmordattentat vollendet. In Anlehnung an Max Horkheimer spreche ich in diesem Zusammenhang ganz explizit von Rackets. Nicht zuletzt deshalb, weil der Begriff Racket, den Horkheimer da in den 40er Jahren aufgegriffen hat, auch die Bedeutung, die Nebenbedeutung von Wohltätigkeitsveranstaltung und Wohltätigkeitsorganisation hat. Ich verwende diesen Begriff des Rackets in diesem engeren politischen Sinn für nichtstaatliche Organisationsformen politischer Gewalt. Und auch da muss man natürlich sofort festhalten, dass es Rackets natürlich schon früher gab und nicht nur in islamischen Zusammenhängen. Jeder Staat ist im Grunde aus Rackets gebildet worden. Auch Max Horkheimer hebt das ja hervor in seinen verschiedenen Überlegungen zum Racket. Jeder Staat ging hervor aus Rackets, aus irgendwelchen adeligen oder bürgerlichen mafiotischen Banden, Terrorgruppen, die sich dann zu politischen Parteien mauserten. Die Frage aber ist, erstens, ob sich ein Racket gegenüber den anderen durchsetzen kann und die anderen entwaffnet, also ein Gewaltmonopol aufrichtet, und zweitens, ob durch das Gewaltmonopol Rechtsverhältnisse geschaffen und garantiert werden. Das sind Verhältnisse, die der kapitalistischen Verwertung Rechnung tragen und darum absolute, abstrakte Gleichheit der Individuen vor dem Gesetz durchsetzen. Und diese abstrakte Gleichheit garantiert dem Individuum ein Minimum an Freiheit. Es gewährt dieses Minimum an Freiheit, solange jedenfalls die Verwertung nicht in Gefahr ist. Und dieses Minimum an Freiheit wird den Individuen gewährt, nicht als Menschen, das wäre ja die Ideologie der Menschenrechte, sondern als Besitzer von Waren, als Warenbesitzer, als wirkliche oder mögliche Besitzer von Arbeitskraft. In den Palästinensergebieten und im Südlibanon ist nun, wie man weiß, der erste Punkt nicht erfüllt. Es gibt hier kein Gewaltmonopol. Die anderen Banden sind nicht entwaffnet worden von einer herrschenden Gruppe, die sich den Staat erobert hat. Im Iran wiederum ist der zweite Punkt nicht erfüllt. Es wird hier keine abstrakte Gleichheit etabliert, keine abstrakte Gleichheit der Individuen vor dem Gesetz. Aber nun muss man feststellen, weltweit gibt es sehr viele solcher Gebiete und Staaten, in denen entweder kein Gewaltmonopol mehr existiert oder in denen die abstrakte Gleichheit nicht wirklich als Ziel ins Auge gefasst wird und durchgesetzt wird. Worauf es hier aber ankommt in unserem Zusammenhang ist, dass in den Rackets, die Selbstmordattentate organisieren, und die Staaten bilden, die selbst wie ein Selbstmordattentäter agieren, dass in solchen Rackets die Gewalt zum Selbstzweck wird. Vernichtung um der Vernichtung willen. Es geht also nicht mehr um Beute machen oder einen Staat gründen, durch den dann das Racket an das Mehrprodukt, an den Mehrwert der Gesellschaft herankommt. Das alles wird zum Nebeneffekt, zum Nebenzweck, zu dem man natürlich nicht Nein sagt. Aber hier handelt es sich darum, dass die ganze Einheit, die politische Identität aus diesem Selbstzweck der Gewalt resultiert. Deshalb wäre das Selbstmordattentat nicht in erster Linie als Waffe zu begreifen, als Taktik oder als Mittel, sondern als Identitätsstiftung. Und wenn dann, wie bei den Attentaten in Spanien oder in diesem Jahr in Bombay, einfach nur Bomben auf herkömmliche Weise gezündet werden, also wenn keine Selbstmordattentate stattfinden, dann ist das bereits sekundär, weil diese Gruppen, die auch diese Attentate machen, diese Gruppen, deren politische Identität hat sich ja bereits durch das Selbstmordattentat, durch die Logik des Selbstmordattentats gebildet. Und da ist es dann von geringer Bedeutung, ob das im einzelnen Fall dann tatsächlich realisiert wird, ob die Bombe am Leib getragen wird. Denn die Menschen werden ja im Rahmen dieser Ideologie solcher Rackets ohnehin nur als Bomben auf zwei Beinen betrachtet. Dass sich das Selbstmordattentat aber im Kampf gegen Israel als bevorzugtes Mittel unter Anführungszeichen entwickelt hat, ich lasse jetzt einmal die tamilischen Selbstmordattentäter beiseite. Vielleicht können wir das dann in der Diskussion zum Thema machen, diesen Unterschied, der hier von Bedeutung wäre, dass sich das Selbstmordattentat aber im Kampf gegen Israel als bevorzugtes Mittel, als bevorzugte Waffe entwickelt hat, auch wenn es heute vor allem im Irak am häufigsten angewandt wird. Dass es sich im Kampf gegen Israel entwickelt hat, ist eben keineswegs als Zufall zu betrachten, und damit komme ich zu dem Begriff der pathischen Projektion zurück. Auch wenn das Selbstmordattentat nämlich nicht Juden oder Israelis vernichtet, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Bereitschaft zum Opfer, dieser Bereitschaft zum Nichts, die den Selbstmordattentäter antreibt, und dem Hass auf die Juden. Es gibt da ja so viele Äußerungen aus den Reihen der Hamas und von den Geistlichen des Iran oder auch aus den Reihen der Hisbollah und anderer solcher Banden, dass man sie gar nicht mehr alle zitieren kann. Sinngemäß heißt es immer, weil die Juden das Leben zu sehr lieben, weil sie zum Opfer nicht bereit seien, werden sie unterliegen, werden wir, die Märtyrerbrigaden, sie besiegen, die wir den Tod lieben und zum Opfer bereit sind. Und das ist alte antisemitische Tradition, das ist die Tradition dieser pathischen Projektionen, die man bis in frühe Phasen des Abendlandes zurückverfolgen kann. Man darf ja nicht vergessen, im Christentum wurden die Juden immer als diejenigen identifiziert, die das Selbstopfer von Jesus nicht anerkennen. Und das setzte sich ja dann fort in der Phase des Nationalstaats in säkularisierter Weise. Da wurden die Juden als diejenigen identifiziert unter den Staatsbürgern, die keine echten Staatsbürger sind, die keine echten Angehörigen der Nation sind, weil sie zum Opfer für den Staat, für die Gemeinschaft, für die Nation nicht bereit seien. Zugleich, und das hängt damit zusammen, werden die Juden als Verkörperung des Geldes, des Kapitals, der abstrakten Seite der Warenproduktion imaginiert. Um Projektionen handelt es sich insofern, weil es ganz egal war, was die Juden tatsächlich taten, weil es egal war, ob sie sich nun taufen ließen und wirklich an Jesus glaubten oder es war gleichgültig, ob sie für Deutschland fielen in den Kriegen seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Das spielt alles keine Rolle. Die Projektionen entwickeln sich unabhängig von diesem wirklichen Verhalten derjenigen, die von diesen Projektionen betroffen sind. Die Projektionen sind eben Verweisen auf die Wünsche und Ängste der Antisemiten, auf das, was im Inneren der Antisemiten verdrängt, verschoben, abgespaltet, eben projiziert werden muss auf andere, um es loszuwerden. Und man braucht offenkundig eine solche Projektion, ein solches Feindbild, um sich selbst von seiner eigenen Opferbereitschaft zu überzeugen, um die letzten Zweifel zu überwinden. Zunächst also noch ein paar Bemerkungen zu diesen Rackets, vor allem was das Verhältnis zum Tod betrifft, denn das scheint mir überhaupt ausschlaggebend zu sein, um im Politischen überhaupt etwas Sinnvolles sagen zu können. Verhältnis zum Tod, Und damit meine ich das politische Verhältnis zum Tod natürlich. Das heißt, ein Verhältnis, es stellt sich die Frage, ob dieses Verhältnis zum Tod als ein radikal individuelles Verhältnis begriffen und verstanden wird, oder ob dieses Verhältnis zum Tod gewissermaßen eine Gemeinschaft stiftet, gemeinschaftsbildend ist. Deshalb scheint mir gerade diese Frage entscheidend zu sein, um im Politischen hier zu den wichtigen Bestimmungen zu kommen. Also zunächst ein paar Bemerkungen zu diesen Rackets, was das Verhältnis zum Tod betrifft, das politische Verhältnis zum Tod, und dann einige Überlegungen zum Wandel des Antisemitismus im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser Selbstmordrackets. Die Selbstmordattentate, wie gesagt, folgen einer Logik, der man überhaupt nicht gerecht wird, wenn man bloß von Attentaten oder von Terrorismus spricht. Die verschiedenen Gruppen, die sich dieser neuen Form der Gewalt bedienen, mögen im Einzelnen durchaus unterschiedliche Ziele haben. Das Ziel, das sich aus dem Mittel ergibt, aus diesem Mittel, ist aber immer dasselbe, nämlich mit dem eigenen Tod möglichst viele Menschen zu vernichten und eben nicht irgendwelche, obwohl es auf den Einzelnen gar nicht ankommt, sondern Menschen, die im Kopf der Attentäter und ihrer Sympathisanten auf einen bestimmten Punkt bezogen werden. Dieser Bezug kann direkter oder indirekter sein. Das tschetschenische Selbstmordkommando ist diesem Punkt nicht so nah wie der Suicide Bomber in Tel Aviv, aber der Zusammenhang bleibt bestehen, auch beim tschetschenischen Befreiungskommando. Die Russen nämlich seien die Brüder der Juden, lassen diese Freiheitskämpfer sich vernehmen, und die Befreiung Tschetscheniens hat wie die von Afghanistan ihren Fluchtpunkt in der Vertreibung der Juden aus Palästina. Noch die Selbstmordattentate, die Sunniten gegen Schiiten organisieren, verweisen in letzter Instanz auf die Zerstörung Israels, das sollte man nicht übersehen. Der Feind muss als Kollaborateur der Juden und ihrer unmittelbaren Verbündeten, natürlich vor allem der Vereinigten Staaten von Amerika, assoziiert werden. Und ganz zuletzt erscheint wohl jedem einzelnen Selbstmordattentäter der eigene Körper als der Verräter, der mit den Juden kollaboriert. Die Logik kann im Einzelnen als Fortsetzung des Pogroms mit anderen Mitteln, im Ganzen als Privatisierung staatlicher Vernichtungsaktionen betrachtet werden. Die Intention wird ja ohne direkte Verfügung über das Gewaltmonopol des Staats verfolgt. So hat die Aktion selbst den Anschein von Ohnmacht und bietet sich quasi der Deutung als Verzweiflungstat an. Auch die klassischen Pogrome übrigens wurden stets als Handlungen von desperaten, verschuldeten und hungernden Handwerkern und Bauern gedeutet, wobei die Betonung des verzweifelten Charakters dieser Taten, deren tiefes Einverständnis mit den repressivsten Interessen des Staates, verdecken sollte. Ideologisches Kapital schlägt daraus die beliebte Gleichsetzung der neueren Selbstmordattentate in Israel mit Widerstandsaktionen der Jüdinnen und Juden unter nationalsozialistischer Herrschaft. Auch Moshe Zuckermann hat das auf eine Ebene gestellt. Nicht nur werden auf diese Weise israelische oder US-amerikanische Politik mit Hitlers Vernichtungskrieg identifiziert, in der Logik des Attentats selber wird das Entscheidende ausgeblendet, nämlich das Verhältnis zum Tod. Wenn ein Jude im Warschauer Ghetto möglichst viele Deutsche mit in den Tod reißt, dann ist er bereits, ehe er den Entschluss zur Tat fasst, im wortwörtlichen Sinn des Todes. Sein Interesse richtet sich immer nur darauf, die Mörder noch selbst zu treffen. Von einer Freiheit des Opfers, einer Bereitschaft zum Nichts, wie sie Karl Schmitt oder Martin Heidegger, wie sie die nationalsozialistische Ideologie fordert, kann hier keine Rede sein. Diese Freiheit des Opfers kommt im Gegenteil der mörderischen Volksgemeinschaft zu, die es auf den einzelnen Juden abgesehen hat. Sie liegt auch der ganzen Strategie und dem systematischen Kult der Selbstmordattentäter von heute zugrunde. Darauf komme ich noch zu sprechen. Ich verwende hier, wie gesagt, den Begriff des Rackets in Anlehnung an Max Horkheimers Überlegungen aus den frühen 40er Jahren. Diese Überlegungen standen damals in einem ganz bestimmten Kontext. Es ging darum, eine Seite des Nationalsozialismus aufzuschlüsseln, die eigentlich immer verdeckt blieb, insofern der Nationalsozialismus als ein monolithisch strukturiertes Gebilde betrachtet wurde, als ein integriertes und alles integrierendes Gebilde totaler Durchstaatlichung, so präsentierte sie auch die Totalitarismustheorie meistens. Und der Begriff des Rackets, also dieser Begriff der politischen Bande, der ermöglichte eine andere Sichtweise auf den Nationalsozialismus, eine andere Sichtweise auf die Dynamik des Nationalsozialismus. Denn hier entpuppt sich mit Hilfe dieses Begriffs, entpuppt sich der Nationalsozialismus ganz im Gegenteil als ein in sich zerfallendes, als ein Unstaat und ein Chaos, wie das Franz Neumann in seiner großen Studie über den Behemoth geschrieben hat, als ein Unstaat und ein Chaos, worin die Rackets in unablässigem Konkurrenzkampf die Vernichtung vorantreiben. Also die Rackets, die verschiedenen Parteiorganisationen, Jugendorganisationen, die verschiedenen Ämter, die verschiedenen Institutionen dieses Staats kämpfen gegeneinander wie Banden und treiben in diesem unablässigen Konkurrenzkampf, der eben nicht über den Markt erfolgt, sondern mit Hilfe von direkter Gewalt, mit Erpressung, mit erpresserischen Methoden, mit Zwang und personalen Abhängigkeitsstrukturen, betreiben auf diese Weise die Vernichtung. Im Suicide-Bombing, wenn man nun daran anschließt, an diese Analyse des Nationalsozialismus aus den Kreisen der kritischen Theorie, im Suicide-Bombing kulminiert nun offenbar eine politische Gewalt, die jenes integrierte und integrierende Gebilde totaler Durchstaatlichung, das ja beim Nationalsozialismus auch vorhanden war, das man ja nicht übersehen kann, vor allem in der Anfangsphase dieses Systems, im Suicide-Bombing kulminiert eine politische Gewalt, die dieses Gebilde totaler Durchstaatlichung völlig entbehrt, offenkundig. Zerfall, Unstaat und Chaos treten offen hervor, sofort hervor, aber es erhält sich dennoch politische Identität, die eben, also es handelt sich ja nicht um irgendwelche Banden, die hier miteinander konkurrieren, sondern es erhält sich darin, in diesem Konkurrenzkampf der Banden, politische Identität, die eben nirgends so deutlich wird wie am Selbstmordattentat, auf das keine bloß kriminelle Bande je verfallen könnte. Diese politische Identität wird allerdings in privatisierter Form zur Geltung gebracht. Und hier liegt natürlich auch die immense Bedeutung der Religion des Islam, dass das möglich ist. Totalitäre Einheit, die in einem einzigen Führer verkörpert wäre, entsteht nur im imaginierten Geheimen, im fantasierten Reich von Al-Qaida, wie es die Medien verbreiten, und Bin Laden erhält gerade darum die Aura des großen Führers, weil er dem Zusammenhang wirklicher Staaten so sehr entrückt ist. In Wirklichkeit betreibt diese Organisation ihre Politik zwar im Geheimen und sehr erfolgreich, aber durchaus neben und weitgehend unabhängig von zahlreichen anderen solcher Gruppen. Es handelt sich hier um NGOs der Vernichtung, um Führerstaaten ohne Staatsapparat. Soweit sich diese Rackets überhaupt zum Gewaltmonopol zusammenschließen und in der Anerkennung des Gewaltmonopols verallgemeinern können, fehlt ihnen das ökonomische Potenzial, die meist in Stämmen zerfallene Bevölkerung zu einer homogenen Masse zu verschmelzen und durch diese Homogenisierung hindurch die Vernichtungsanstrengung als Staat nach außen hin fortzusetzen. So sieht sich ein derartiger Staat, solange er jedenfalls keine Atomwaffen besitzt, längerfristig darauf reduziert, wieder nur einzelne Rackets mit Geld und Waffen zu unterstützen, die außerhalb des eigentlichen Gewaltmonopols, aber in sehr enger Verbindung mit Teilen der Bevölkerung operieren. Nicht, man muss sich nur die Verhältnisse ansehen zwischen dem Iran auf der einen Seite als ein solcher Staat und der Hisbollah auf der anderen Seite als eine solche Gottesbande oder das Verhältnis zwischen Syrien und Hamas. Racket heißt, wie gesagt, auch Wohltätigkeitsverein und nur den Islamexperten und ihren journalistischen Nachbetern erscheint es paradox, dass ausgerechnet jene Gruppen, die das umfassendste Sozialprogramm bieten, auch jene sind, die Selbstmordattentate forcieren, wie etwa Hamas und Hisbollah. Man will eben offenkundig nicht mehr wissen, was Kraft durch Freude bedeutet. Jede Bande organisiert ein kleineres oder größeres Netzwerk der Wohlfahrt, das sich ökonomisch aus verschiedenen Quellen speist, von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft der reichen arabischen Staaten, von Spendengeldern der NGOs und GOs aus aller Welt und Beiträgen aus dem Topf der UNO- und EU-Organisationen. Auf dieser Basis verwirklichen die Rackets von staatlichen Institutionen nicht gebunden die Anforderungen, die heute aus der Sicht der Finanzmärkte und der Weltbank in einer Armutsregion gestellt werden. Sie verwalten die Armut und bleiben privat. Diese NGOs der Vernichtung, die im arabischen und islamischen Raum in Aktion getreten sind, verbinden die Organisation der Wohlfahrt, die sie im Kleinen gewähren können, mit dem Selbstopfer im Großen. Während eine rein kriminelle Organisation wie die Mafia von den Leuten Schutzgeld verlangt, verbunden mit Morddrohungen, die auch wahrgemacht werden, treiben die Selbstmordrackets umgekehrt in den Familien das Anrecht aufs Leben der Söhne und Töchter ein und zahlen hinterher dafür ganz beträchtliche Summen, organisieren aber auch einen regelrechten, massenmedial wie traditionell vermittelten Kult, um den Verlust des Familienmitglieds wie einen Kredit zurückzuzahlen. Propaganda ist hier immer nur Apologie des Todes. In Zeitung, Rundfunk, Fernsehen werden die Märtyrer gepriesen, von ihren Taten wird ausführlich berichtet und eindringlich gesungen. Kinder werden dazu angehalten, ihr baldiges Selbstopfer pathetisch anzukündigen, Alte gezeigt, die sich für die Massaker wortrecht bedanken. Die Prediger in den Moscheen halten die Selbstmordattentäter den Lebenden als Beispiel vor. Eigene Formen der Feier werden institutionalisiert und so weiter und so fort. Die Aufklärungsarbeit verschiedener Medienberichterstatter hat hier ja bereits bei vielen Leuten oder bei einigen Leuten doch ein kritisches Bewusstsein entstehen lassen. Inwieweit der Islam als Religion dafür die Voraussetzungen bietet, das wäre eine Frage, der man auch nachgehen muss. Ich versuche das auch in meinem Buch, möchte aber hier das ausklammern. Bei einem technischen Standard, der die Herstellung kleinerer und individuell handhabbarer Massenvernichtungswaffen in Aussicht stellt, ist jedoch diese Verschlankung des Vernichtungsstaats, wie ich sie hier angedeutet habe, wenig beruhigend. Wie die Shoah nicht auf die industrielle Menschenvernichtung reduziert werden darf, Goldhagens Studie hat ja darauf nachdrücklich aufmerksam gemacht, dass das nicht geschehen darf, dass man die Shoah nicht auf die industrielle Menschenvernichtung reduzieren kann. So falsch wäre es, prinzipiell davon auszugehen, dass eine mögliche Wiederholung von Auschwitz in denselben Formen stattfände. Es geht eben um die Logik des Massenmords als Vernichtung um der Vernichtung willen. Diese veränderte Konstellation führt aber jetzt dazu, dass jenes absolute Feindbild, die parthischen Projektionen, von denen ich gesprochen habe, dieses absolute Feindbild, das allein Einheit stiften kann, dass dieses Feindbild selbst nicht mehr so homogen erscheint und genau definiert wird, wie es den modernen europäischen Antisemitismus kennzeichnet. Es gibt keinen Arierparagraphen und keine Nürnberger Gesetze, denn auf dieser kodifizierten staatlichen rechtlichen Ebene operieren die antizionistischen Rackets gar nicht. Der Feind ist zwar derselbe, die Bedrohung aber wird anders halluziniert. Die Not führt man nun nicht auf die Assimilation der Juden zurück, wie im europäischen Antisemitismus, denn die Juden haben inzwischen einen eigenen Staat. Was immer dieser Staat aber unternimmt, er ist es, der die Not in der Region und in der ganzen Welt herbeiführt. Er ist eben der Jude unter den Staaten, wie das Hans Meyer einmal ausgedrückt hat. Israel ist der Jude unter den Staaten. Und als solcher wird dieser Staat in jedem einzelnen Juden verfolgt und bekämpft. So sieht die neue Toleranz aus, die hier droht. Ein Recht zu leben haben Juden nur, wenn sie sich von diesem Staat distanzieren. Darum auch diese unglaubliche Isolation der jüdischen Gemeinden in diesen Staaten. Wenn man denkt, die große jüdische Gemeinde im Iran war noch nie so isoliert wie heute. Und das ist natürlich eine ganz gespenstische Situation. Auf der einen Seite diese große jüdische Gemeinde, die völlig isoliert wird, die immer stärker isoliert wird, aber sogar einen eigenen Vertreter in dem sogenannten Parlament hat. Und auf der anderen Seite eine ständig wachsende antisemitische Propaganda. Und antisemitisch im buchstäblichen Sinn, man muss sich nur die Karikaturen ansehen, die in iranischen Zeitungen erscheinen. Durch die Zuordnung zu diesem künstlichen Gebilde, wie der Staat Israel in antiimperialistischer Diktion ja bezeichnet wird, durch die Zuordnung zu diesem künstlichen Gebilde erübrigt sich jede weitere Definition des Judentums. Rassenkunde kann eingespart werden. Eine ausgefeilte Rassentheorie ist für den Antisemiten offenkundig in einer bestimmten Konstellation vonnöten, nämlich dann, wenn er sich einer zur Assimilierung bereiten größeren Masse von Jüdinnen und Juden unmittelbar gegenüberfindet, wie in Deutschland und in der Habsburger Monarchie im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie ist aber nicht nötig angesichts eines jüdischen Staats, denn hier kann der Antisemit an diesem Staat selbst bereits die Kriterien und Anhaltspunkte gewinnen, um die Juden zu identifizieren. Und zugleich zeigen die Anschläge auf Einrichtungen jüdischer Gemeinschaften weltweit, dass diese Identifizierung ebenso jene betrifft, die gar keine Israelis sind. Auch ohne Rassentheorie und unmittelbar rassistisches Vokabular handelt es sich eben durchaus um einen rassistischen Begriff vom Judentum. Jüdische Religion und jüdischer Staat dienen ihm stets nur als Hinweis auf Name und Adresse jeder einzelnen Jüdin, jedes einzelnen Juden, auf deren physische Existenz er es abgesehen hat. Wie heißt es bei Edward Said, so vielsagend und doch so eindeutig, ich zitiere, während der letzten 100 Jahre blieb kein Jude vom Zionismus unberührt. In welcher Weise er davon berührt worden ist, das lässt Said im Dunkeln. Von einem rein religiösen Judenhass also zu sprechen, worin sich die Islamisten von den Nationalsozialisten sozusagen positiv unterscheiden würden, wodurch sie harmloser wären, verkennt damit das Wesentliche, nämlich die Ausrichtung auf die physische Vernichtung, die im Selbstmordattentat kulminiert. Die Märtyrer der Suicide Rackets und auf der einen Seite und die Soldaten der Israel Defense Forces auf der anderen Seite, islamistische Selbstmordattentate und israelische Verteidigungspolitik markieren demnach den äußersten Gegensatz und darin spitzt sich heute die Geschichte der politischen Gewalt zu. Während die einen die Erlösung aus der irdischen Not für sich selbst wie für ihr Volk in der Vernichtung suchen, suchen die anderen nichts als das Schlimmste zu verhindern. Und das Schlimmste zu verhindern ist die unbedingte Voraussetzung dafür, dass einmal wirkliche Versöhnung möglich wäre. Das wäre jetzt natürlich ein wunderbarer Schluss für diesen Vortrag, aber so kann man nicht schließen. Mit der Möglichkeit wirklicher Versöhnung, so kann man nicht schließen hier in Deutschland. Und darum noch einige Überlegungen zu dem, was hier in diesem Buch als die neue deutsche Ideologie präsentiert wird. Noch ein paar Gedanken zur Position Deutschlands, zur Rolle Kerneuropas, um mit Jürgen Habermas zu sprechen. Es lässt sich hier nämlich die Entwicklung einer Ideologie verfolgen, die der Racketbildung im internationalen Raum Vorschub leistet, die das Appeasement gegenüber dem Vernichtungswahn fördert und das paradoxerweise durch eine bestimmte Auffassung vom internationalen Recht. Eine Auffassung, wonach es möglich sei, die internationalen Beziehungen zu verrechtlichen, sodass man die Gewalt des staatlichen Souveräns gar nicht mehr brauche. Das richtet sich natürlich gegen die mit Bewusstheit noch souverän handelnden Staaten, USA und Israel, denen man ständig vorwirft, das Völkerrecht zu brechen, ohne sich zu erinnern, dass man das Völkerrecht selbst immer wieder gebrochen hat, ohne sich zu fragen, was dieses Völkerrecht überhaupt ist, sein kann, ein Recht, das doch im Unterschied zum Recht innerhalb eines Staats von keinem Gewaltmonopol gedeckt wird, sondern im besten Fall von einer hegemonialen Macht gesichert wird, etwa von den USA, aber diese hegemoniale Macht, dieser Staat, etwa die USA, sind eben ein eigener Staat und können darum auch nicht weltsouverän sein. Es gibt also hier, und darauf möchte ich am Schluss zu sprechen kommen, es wäre dann auch sicherlich ein Thema für die Diskussion, es gibt also hier eine ganz falsche, zutiefst ideologische Analogisierung zwischen dem Bürgerrecht, zwischen dem Recht innerhalb des Staats und dem sogenannten Völkerrecht, dem internationalen Recht, dem Recht zwischen den Staaten. Ideologisch ist sie im ideologischen Sinn verlogen, würde ich sagen. Man tut so, als könnten sich die Staaten, schlimmer noch in der Begrifflichkeit der deutschen Ideologie, die Völker zueinander verhalten, wie die Bürger sich zueinander innerhalb eines Staats verhalten. Die Staaten müssen sich aber nicht, wie die Bürger innerhalb eines Staats, auf ein Drittes beziehen. Sie sind darum eigentlich immer im Kriegszustand zueinander, gegeneinander also. So hat das ja auch Hobbes beschrieben, so hat es Hegel festgehalten in der Rechtsphilosophie. Internationales Recht ist überhaupt kein wirkliches Recht, sagt auch Hegel. Es besteht im Grunde nur aus Konventionen und Abkommen zwischen Staaten. Es wird im Unterschied zum Recht innerhalb eines Staats durch keinen Souverän garantiert, da es keinen Weltsouverän, der das Gewaltmonopol über die Staatenwelt besäße, geben kann. Stattdessen herrscht zwischen den Staaten der Zustand wechselseitiger Bedrohung und Abschreckung, der unter Umständen Verträge und Einhaltung von Konventionen garantieren kann, aber nur, wenn die Konstellation zwischen den Staaten gerade günstig ausbalanciert ist. Das war zum Beispiel im Kalten Krieg der Fall. Darum hat ja auch dieses Gleichgewicht des Schreckens funktioniert. Und da hatten viele, nicht zuletzt auch viele amerikanische Präsidenten, die Illusion eines Weltsouveräns. Das war aber einfach nur die Siegermacht des letzten Kriegs. Oder besser gesagt, das war die Rolle des Weltsouveräns. Die Rolle des Weltsouveräns teilten sich die beiden Siegermächte, USA und Sowjetunion. Und die UNO, die United Nations, ist natürlich nichts anderes als die bloße Resultante dieser wechselseitigen Bedrohung, hervorgegangen einstmals aus dem Kriegsbündnis gegen Deutschland. Solche Basics der Staatstheorie, wie man sie am besten bei Hobbes und Hegel nachlesen kann, solche Basics der Staatstheorie möchte ich in Erinnerung rufen, angesichts dieser neueren deutschen Ideologie, deren vorpreschender Vertreter Jürgen Habermas war. Man könnte sagen, hier tritt dann der internationale Staatsrechtslehrer Habermas an die Stelle des Staatsrechtslehrers des Dritten Reichs, Karl Schmitt. Ich betrachte es aber auch nicht als Zufall, dass es dieser Jürgen Habermas war, der dem Suhrkamp Verlag seinerzeit das Buch von Ted Hondrich empfohlen hat, dieses Buch, in dem die Selbstmordattentate moralisch gerechtfertigt werden, eine regelrechte Apologie von Suicide Attack. Später hat es ihm dann leid getan, als es Proteste und einen kleinen Skandal gab, und er hat das versucht, irgendwie wieder gut zu machen mit einer Entschuldigung. Ich denke aber, es ist kein Zufall, dass es gerade Jürgen Habermas war, der diese Empfehlung ausgesprochen hat. Es gibt einen Zusammenhang zwischen postnazistischer Demokratie, zwischen einer Demokratie auf der Grundlage von Auschwitz und islamistischer Vernichtung, zwischen einer Demokratie, die den Souverän verdrängt, indem sie sich gerade auf die Vergangenheit beruft, indem sie sich darauf beruft, aus der Vergangenheit zu lernen, gelernt zu haben, und auf diese Weise den Souverän verdrängt, die staatliche Macht, den Irrationalismus auch der staatlichen Macht nicht wahrhaben möchte, und einer politischen Theologie des Islam, die die Gewalt des Souveräns als Selbstzweck setzt. Und diesen Zusammenhang versuche ich hier in meinem Buch zu entfalten. Der ist ja nicht unbedingt mit Händen zu greifen, es sei denn, man sieht sich die verschiedenen Grundtendenzen der deutschen Politik näher an und fällt nicht der Diplomatie auf die Diplomatie herein. Wenn also das Selbstmordattentat der Diplomatie und der Öffentlichkeit unausgesprochen oder ausgesprochen als eine Form der Mitbestimmung in der internationalen Politik gelten, und Hamas und Hisbollah haben sich ja hierdurch profiliert, und tatsächlich ist ja das Selbstmordattentat der zeitgemäße Inbegriff des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Wenn also das Selbstmordattentat der Diplomatie und der Öffentlichkeit als Mitbestimmung in der internationalen Politik gelten, dann taucht hier auf besonders perfide Art wieder auf, was in Form des Souveräns ideologisch verdrängt worden ist, das Politische als Bereitschaft zum Nichts. Danke.